Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode von Me, Myself and Marketing, diesem neuen Format hier bei The Awesome Experience. Und um euch mal abzuholen, was ich damit vorhabe, beziehungsweise was das Ganze hier soll, eine kurze Erklärung. Wir sind gerade dabei, unseren Podcast etwas zu erweitern, beziehungsweise ihn vielfältiger zu gestalten. Eine Maßnahme, die wir jetzt ergriffen haben, ist, dass wir neue Formate einführen werden. Das werdet ihr auch nach und nach merken. Und eines dieser Formate ist dieses, Me, Myself and Marketing. Was möchte ich mit diesem Format machen? Was erwartet euch hier und was unterscheidet es vielleicht auch von dem bisherigen Format? Nun ja, bisher habe ich euch ja immer Tipps erteilt, beziehungsweise auch Tricks, vorgestellt, die euch dazu helfen, euer Marketing, euer eigenes Marketing sozusagen zu verbessern, es zu optimieren, es vielleicht einen Schritt weiter zu bringen, beziehungsweise euch auch einfach Dinge vorzustellen, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. In diesem Format soll es nicht darum gehen, praktische Tipps zu geben, beziehungsweise euch Anleitungen zu geben, wie ihr bestimmte Dinge machen sollt. Es soll vielmehr eine Übersicht sein, beziehungsweise eine Art Nachrichtenformat, wenn man so möchte. Vielleicht auch etwas überspitzt gesagt, die Tagesthemen des Marketings, wenn man so will. Und dabei habe ich mir Folgendes gedacht: Ich möchte euch einmal im Monat sozusagen eine Art Zusammenfassung bzw. eine Art Übersicht von dem geben, was so in der Welt des Marketings in Anführungszeichen so speziell war, besonders viel Aufmerksamkeit vielleicht erregt hat, weil es halt auch Sachen sind, die ihr als solche vielleicht gar nicht wahrnehmt oder wo ihr vielleicht auch gar nicht den Bezug zum Marketing seht. Und warum mache ich das? Ich persönlich finde es sehr interessant, Nachrichten aus einer anderen Perspektive zu betrachten, denn das macht ja jeder anders, sei es politisch, sei es wirtschaftlich oder wie man auch möchte. Marketing bildet da einen eigenen Blog und diesen Blog möchte ich heute mit euch angehen. Und ich werde da verschiedene Sachen behandeln, ich werde auch Statistiken mit reinbringen und ich habe mir auch vorgenommen, euch am Ende dieses Formats immer eine Art Empfehlung rauszugeben, sei es eine Buchempfehlung, vielleicht eine Filmempfehlung oder auch einfach eine Kampagne, ein Projekt, wo ich sage, das war besonders cool, das war besonders aufsehenerregend oder da lohnt es sich näher damit zu befassen. Und ja, und bevor ich jetzt weiter groß Zeit damit verliere, euch dieses Format zu erklären, steigen wir doch am besten gleich ein. Beginnen wir nämlich damit, dass das Wall Street Journal berichtet hat, dass es ungefähr 11 Millionen Fake-Listings bei Google My Business gibt. Was ist Google My Business? Google My Business wird von Unternehmen genutzt, um ein Profil einzurichten, zum Beispiel bei Google Maps ein Profil einzurichten, wo ihr Angaben zu Öffnungszeiten, Adressen und allem möglichen weiteren machen könnt, sprich, wo ihr sozusagen auf der Karte erscheint. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass mehrere Millionen von diesen Einträgen, von diesen Profilen Fakes waren, das heißt nicht echt sind. Und das soll wohl auch so sein, dass jeden Monat Hunderttausende Fake-Einträge, also neue, dazukommen zu diesen 11 Millionen bestehenden. Was ist das Ziel dieser falschen Einträge bzw. dieser Fake-Profile? Ziel ist, Traffic zu generieren, also Kunden abzuzweigen, die und das online sowie offline, die sonst vielleicht zu den echten Kunden, beziehungsweise zu den echten Unternehmen sich hingezogen fühlen würden. Was steckt dahinter? Dahinter steckt nun einmal, dass den echten Unternehmen erheblich schadet und ihre Wettbewerbsfähigkeit so eingeschränkt wird. Das heißt, es beeinflusst zum Beispiel die in derselben Branche tätig sind, aber durch diese Fake-Einträge, durch diese Fake-Profile halt die zweite Wahl werden. Jetzt hat Google schon angefangen, dagegen vorzugehen und allein im letzten Jahr wurden ungefähr 3 Millionen von diesen Fake-Einträgen entfernt und 85% davon sogar schon, bevor sie irgendjemand zu Gesicht bekommen hat. Das Problem ist jedoch, dass hier noch ein enormer Aufholbedarf besteht, dass Google auf jeden Fall handeln muss, denn wie wir sehen, die Zahl 11 Millionen und 3 Millionen, da liegen immer noch 8 Millionen Fake-Profile und Fake-Einträge dazwischen, die noch entfernt werden müssen und die mit großer Wahrscheinlichkeit schon von einigen Menschen gesehen worden sind. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die meisten Google My Business Profile echt sind und dass die Google Maps Einträge nicht fake sind. da 11 Millionen im Vergleich zu dem zu der gesamten Zahl an Google My Business Profilen doch relativ gering ist. Dennoch ist Vorsicht geboten, das heißt, gewisse Einträge immer auch einfach vergleichen. Diese Fake-Profile fallen dann in der Regel doch schon auf und es kommen ja auch täglich neue hinzu. Das heißt, immer ein wachsames Auge haben und sich vielleicht nicht immer von den schönen Seiten des Internets blenden lassen. Ja, ein weiterer interessanter Fakt bzw. eine interessante Neuigkeit ist meiner Meinung nach, dass Finanzdienstleister und auch vor allem Banken sich mehr und mehr mit dem Gedanken angefreundet haben bzw. die Möglichkeit des Influencer-Marketings bzw. Kooperation mit Influencern nutzen. Das heißt, dieser Trend, mit Influencern zusammenzuarbeiten, ist in vielen Branchen schon längst vertreten, sei es Mode, sei es Beauty, sei es Ernährung, Gesundheit, alles Mögliche. Aber Banken bzw. diese großen und alteingesessenen Branchen, sage ich mal, die fangen erst neu damit an. Die kommen erst neu auf den Geschmack, mit bekannten Persönlichkeiten des Lebens zusammenzuarbeiten. Warum ist das so? Warum greift man gerade jetzt darauf zu? Man steht als Bank oder Finanzdienstleister in der Regel vor einer großen Herausforderung, nämlich vor der, dass Girokonten und Versicherungen in der Regel nur einen sehr geringen bzw. fast gar keinen emotionalen Wert haben und deshalb nur schwer zu vermarkten bzw. zu verwerben sind. Das denke ich mir nicht aus, das sagt auch Anja Kühner, sie ist Autorin des Bankmagazins. Und wie ich finde, ist es da sehr logisch, dass zum Beispiel eine Commerzbank auf eine enge Zusammenarbeit mit der Komikerin Enissa Amani setzt. Warum macht man das? Die Fans von Enissa Amani sind oder auch vielleicht, daran denken, mit der Commerzbank zum Beispiel dort ein Konto zu eröffnen, werden mit dieser Komikerin was verbinden? Sie werden gute Laune verbinden, Lachen verbinden, sie vertrauen ihr, weil sie sie aus Fernsehen und Internet kennen und somit schafft man eine persönliche Bindung zu, beziehungsweise über die Influencerin, in diesem Fall die Komikerin Enissa Amani, schafft man eine Verbindung zur Bank. Das ist eine positive Verbindung, weil positive Emotionen damit verbunden werden und über Emotionen eine Verbindung zu erzeugen, ist in der Regel eine der sichersten Methoden, da hier ja, positive Emotionen bzw. Gefühle langanhaltende und auch sehr tiefgreifende Bindungen erzeugen können. Das heißt, Influencer sind schon längst nicht mehr auf soziale Netzwerke und ihre dortigen Communities zu beschränken oder auf diese begrenzt. Sie nehmen ein immer größeres Ausmaß an und sie werden für immer mehr Branchen interessant und vor allem auch sehr wichtig. Das heißt, dass sogar Banken, große Banken wie die Commerzbank, auf Influencer zurückgreifen. Ja, und ein interessanter Fakt aus der Welt der sozialen Netzwerke ist, dass der Donate-Button, sprich der Spenden-Knopf, der auf Facebook schon Einzug fand, jetzt auch auf Instagram verfügbar ist und das für NGOs. Dieser Donate-Sticker wird in Stories zum Beispiel platziert und dort kann man dann als Zuschauer, als Follower mit einem einfachen Klick einen bestimmten Betrag spenden. Diese Funktion wird zunächst nur in den USA angeboten bzw. angewendet und auch wie gesagt nur für NGOs, also Non-Governmental Organizations. Und meiner Meinung nach ist das ein sehr cleverer Einfall, da Emotionen und auch Anliegen in der Regel sehr gut mit Stories rübergebracht werden können. Es ist, finde ich, einfacher mit einer Story die Menschen zu erreichen bzw. ja doch mein persönliches Anliegen offen zu legen bzw. zu bekunden. In einem einzelnen Post. Deswegen finde ich das eine sehr clevere Idee. Und wie Facebook bzw. Instagram das macht, ist halt, um Spenden annehmen zu können, bedarf es einer Identitäts- und Bonitätsprüfung von Facebook. Dazu werden dann verschiedene Informationen rangezogen, sowas wie die Kontoverbindung, die Steuernummer, ein Auszug aus dem Vereinsregister sowie auch persönliche Daten, das heißt Namen und Geburtsdatum, müssen angegeben werden. Und was ich persönlich sehr großzügig, kann man schon sagen, beziehungsweise auch ja sehr, sehr gut finde, ist, dass Facebook dabei bei diesen Spenden auf die sogenannte Facebook Payment Fee, also eine Art Provision oder Vermittlungsgebühr, dass man darauf verzichtet. Das heißt, 100% der zum Beispiel 10 Euro, die ich an den WWF spenden möchte, werden auch beim WWF ankommen. Ich finde das eine coole Idee. Ich finde das eine nette Geste von Facebook, dass auf diese Idee verzichtet wird. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Und ich persönlich werde das auf jeden Fall weiterhin beobachten und werde euch auch auf jeden Fall dabei auf dem Laufenden halten. Ein interessantes Interview habe ich dann bei Adweek gelesen. Und zwar war das ein Interview zwischen eben Adweek und der Fiona Carter. Wer ist Fiona Carter? Sie ist Chief Branding Officer bei AT&T. Sprich, sie ist für die Werbung bzw. Bewerbung der Marke zuständig und für das Markenimage. Und die Frage, die für mich dabei in diesem Interview am meisten herausstach, war, was denn die größte Lektion bzw. Marketing-Lektion sei, die sie bei AT&T erhalten hat. Und ihre Antwort war Mut. Und warum Mut? Man muss sich vorstellen, dass AT&T, also dieses Telekommunikationsunternehmen, für die, die es nicht wissen, über 140 Jahre alt ist. Das heißt, das ist ein sehr altes Unternehmen, es ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen, es ist einer Marktführer in den USA und somit ist das eine große Verantwortung, die man als Chief Branding Officer da bekommt und auch eine, ja, man kann auch viel falsch machen, sage ich mal, denn natürlich ist irgendwo ein gewisses Image schon in den Köpfen der Menschen drin, aber genau da ist halt auch die Schwierigkeit, denn ein gewisses Image, nur weil ein gewisses Image da ist, heißt ja nicht, dass dieses für immer gleich bleiben soll oder muss, sondern das muss sich auch entwickeln. Und was sie deshalb macht, ist, sie sagt, dass sie ihr Team pusht, um die Werte bzw. die Kernelemente, die die Marke ausmachen und die sie vermitteln möchte, diese sollen betont werden. Und wie sie sagt, ist sie auch, sind sie an sich sehr erfolgreich im Marketing, denn ihr Return on Investment, sozusagen die Rendite, die sie aus ihren Investitionen bekommen, ist in der Regel immer sehr gut. Und das eigentliche Problem ist, dass es Zeit wird für AT&T, die Menschen auch emotional an die Marke zu binden. Und als sie dann daraufhin gefragt wurde, was sie denn damit meine und wie sie versucht, diese Bindung zu erreichen, hat sie erklärt, dass AT&T im Marketing bewusst darauf setzt, Geschichten zu erzählen, beziehungsweise so Szenarien aufzubauen, in denen die Menschen zum Beispiel von den Möglichkeiten der 5G-Technologie profitieren. Das heißt, eine Zukunft ausmalen, in der AT&T darin investiert, den Menschen sozusagen etwas Gutes tut, sei es durch Kommunikation, sei es durch Verkehrssicherheit oder was noch alles dazugehört. Das sozusagen wird mit AT&T verbunden und außerdem, was ich persönlich sehr cool fand, für ein so großes Unternehmen ist das natürlich auch irgendwo möglich, dass man sich engagiert, um unbekannte Filmemacher zu unterstützen, indem man ihnen zum Beispiel $1 Million Budget zur Verfügung stellt, sowie auch eine Videoplattform und auch eine Vermarktung des Filmes ihnen sozusagen gewährt. Und ich persönlich finde so ein philanthropisches Engagement bzw. auch die Unterstützung der Community. Da habe ich einen riesen Respekt vor, das finde ich mega cool. Und ich meine, da profitieren ja eigentlich nur jeder davon. Da ist es so, dass der unbekannte Filmemacher sozusagen eine Chance bekommt, sich zu beweisen. Und wie viele Regisseure sind denn dadurch bekannt geworden, dass sie einfach eine Chance bekommen haben, um ihr Talent zu beweisen. Deswegen sage ich da Daumen hoch, finde ich sehr, sehr gut. Und gleichzeitig schafft es AT&T ja auch, eine persönliche Bindung zur Marke zu schaffen. Das heißt, diese Menschen, die dieses Budget gestellt bekommen, die diese Zukunftsvision von AT&T teilen, die verbinden positives bzw. gutes Engagement dieser Marke mit dieser Marke. Und sie werden sozusagen persönlich emotional daran gebunden. Und wie wir schon festgestellt haben, ist eine emotionale Bindung, eine persönliche Bindung, meist eine sehr starke Bindung. Und deshalb sage ich da Daumen hoch, da macht die Fiona Carter auf jeden Fall etwas richtig. Und es wird wahrscheinlich, also ich denke, es wird sehr interessant sein, die Entwicklung für AT&T in den nächsten Monaten und Jahren zu beobachten und zu sehen, ob sie und ihr Team mit ihrem Engagement, mit ihrem philanthropischen Engagement auch erfolgreich sein werden. Ja, und von den unbekannten Filmemachern, die von AT&T unterstützt werden, zu einem sehr, sehr bekannten Film. Und zwar dem Blockbuster Avengers Endgame. Bevor jetzt sich irgendjemand fragt, was hat das mit Marketing zu tun, einige kurze Fakten zu dem Film. Dieser ist ja schon seit April in den Kinos zu sehen, beziehungsweise war zu sehen. Ich weiß nicht, ob er noch immer noch läuft. Aber dieser Film hat es geschafft, den zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten, Titanic, von Platz 2 dieser Liste zu verdrängen. Und ist dem aktuellen Rekordhalter, sprich Avatar, jetzt sehr, sehr dicht auf den Fersen. Sehr dicht bedeutet, dass der Film Avengers Endgame mittlerweile 2,75 Milliarden US-Dollar eingespielt hat und es also aktuell nur noch 38 Millionen Dollar sind, die den Film Avatar und Avengers voneinander trennen. Mal abgesehen davon, dass diese Zahlen absolut unglaublich sind und teilweise auch gar nicht wirklich zu fassen sind, ist für mich das eigentliche Faszinierende an diesem Film ist für mich nicht das Einspielergebnis, sondern viel eher das Budget des Films, beziehungsweise das Budget des Marketings. Denn während andere große Filme schon mit 100 Millionen Dollar Produktionsbudget von 100 Millionen Dollar gut auskommen, 150 Millionen Dollar, teilweise auch 200 Millionen Dollar und dabei wirklich fantastische Filme entstehen, betrug allein das Marketingbudget für Avengers Endgame 200 Millionen Dollar. Also ich weiß nicht, für die Menschen, die vielleicht nicht so interessiert am Film sind oder auch nicht so sich in der Freizeit mit dem Thema Film beschäftigen, ist das vielleicht einfach eine Zahl oder einfach ein Betrag. Aber ich denke mir dann dabei, dass allein das Marketing 200 Millionen Dollar gekostet hat, dass der Film an sich wahrscheinlich nochmal 200 Millionen beziehungsweise vielleicht sogar 300 Millionen Dollar gekostet hat und dass dann so ein riesen Einspielergebnis dabei bei rumkommt, zeigt mir einfach, dass also Marketing umfangreich und wichtig ist und auch für den Erfolg eines solchen Films scheinbar unerlässlich ist. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nahezu überall Poster für diesen Film gesehen, überall liefen Trailer, sei es im Fernsehen, auf YouTube, auf irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken. Überall war dieser Film präsent und im Endeffekt scheint es sich ja gelohnt zu haben, der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Und vielleicht sogar bald der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das heißt, man sollte auf jeden Fall nicht an den falschen Ecken sparen, vor allem nicht in der Filmbranche. Und Marketing scheint sich dort besonders auszuzahlen. Ich habe mir auch vorgenommen, euch noch einige Zahlen und Statistiken zu präsentieren. Und da fangen wir gleich mal an. Und zwar ist laut einer Studie Facebook das einzige der in dieser Studie aufgelisteten Unternehmen, welches von den Menschen eher negativ als positiv aufgefasst wird. Es ging also darum, die Menschen zu befragen, inwiefern sie bestimmte Unternehmen als positiv auffassen, beziehungsweise inwiefern sie sie als negativ erachten. Und dabei kam heraus, dass bei den Befragten 34% Facebook als positiv auffassten, 31% fassten Facebook als neutral auf und ganze 36% fanden eine negative Meinung zu Facebook. Warum ist das so besonders, beziehungsweise warum ist das so erwähnenswert? Ich finde das deshalb so erwähnenswert, weil zum Beispiel andere Unternehmen, wie zum Beispiel Amazon, 68% positive Bewertung haben, 23% neutral und 9% negativ. Google zum Beispiel 68% positiv, 25% neutral, 7% negativ. Microsoft 66% positiv, 28% neutral und 6% negativ. Das heißt, diese drei Blöcke, sprich positiv, neutral, negativ, sind bei Facebook relativ gleich groß, wobei doch negativ zu überwiegen scheint. Warum das so ist, darüber kann meiner Meinung nach nur spekuliert werden. Aber eine Vermutung von mir ist, dass jedes soziale Netzwerk gewissen Lebenszyklen unterliegt und auch gewisse Hochs und Tiefs durchlebt. Vielleicht ist es einfach nur ein Tief, was Facebook gerade erlebt. Denn diese Studie ist zum Beispiel aus dem Jahre 2019. Und vielleicht gelangt Facebook aber auch mehr oder weniger an ein Lebensende. Was ich ehrlich gesagt aber nicht glaube, denn ja, Facebook ist ein so großer Player und hat einfach eine so wichtige Rolle eingenommen in der Welt der sozialen Netzwerke, dass seine Stellung, seine Reichweite einfach viel zu groß ist, als dass es einfach aussterben würde. Was ich mir erklären könnte, ist, dass vielleicht Facebook immer mehr zu einer Business-Plattform gerät, beziehungsweise zu einer Werbeplattform und somit sich mehr und mehr von diesen privaten Nutzern, beziehungsweise diesen individuellen Nutzern entfernt, wofür Facebook doch eigentlich zuerst gedacht war. Die Idee war ja sozusagen, Menschen zu verbinden, ihnen eine Plattform zu geben, wo sie sich austauschen können, was bestimmt immer noch gemacht wird von einem Großteil der Menschen, aber mehr und mehr Menschen entdecken halt, dass es auch andere Plattformen gibt, wie zum Beispiel Instagram, auf die sie dann ausweichen, um diesen Einzelnutzer bzw. individuellen Charakter vielleicht noch irgendwie ausleben zu können. Und jetzt noch was in eigener Sache. Laut Statistik hören nur 21% der Deutschen Podcasts an und meiner Meinung nach ist das deutlich zu wenig. Im weltweiten Vergleich liegt Südkorea in diesem Vergleich ganz vorne mit 53% der Bevölkerung und in Europa ist es so, dass Deutschland auch deutlich hinterherhängt. Hier sind zum Beispiel die Spanier am Führen. Bei ihnen sind es 39% der Menschen, gefolgt von den Iren mit 37%, den Schweden mit 35%. 21% sind meiner Meinung nach viel zu wenig. Und das, obwohl Podcasts doch so vielseitig und einfach zu hören sind. Das heißt, überlegt mal, ihr könnt es während der Autofahrt hören, in der Bahn, bei der Wäsche, beim Zähneputzen. Sprich, überall, wo ihr vielleicht noch mit anderen Dingen beschäftigt seid, könnt ihr nebenbei noch einen Podcast hören. Das erfordert ja nicht eure 100%ige Aufmerksamkeit. Ihr müsst eigentlich nur zuhören und das war's. Und die Themen von Podcasts sind ja so enorm vielfältig, dass in der Regel für jeden etwas dabei ist. Das heißt, ob es jetzt Thema Beauty ist, Thema Gesundheit ist, Thema Lifestyle ist, Thema Marketing ist zum Beispiel. Für jeden ist irgendetwas dabei, deshalb sprecht die Leute in eurem Umfeld darauf an, macht sie darauf aufmerksam, sei es Familie, Freunde und lasst uns versuchen, den Podcast in Deutschland einfach beliebter zu machen. Ja, und zum Ende dieser allerersten Folge Me, Myself and Marketing möchte ich euch jetzt noch eine Empfehlung aussprechen. Und zwar ist es weder ein Buch noch ein Artikel oder ähnliches. Es ist eine Marketingkampagne und zwar von der Firma Tentree. Tentree, T-E-N-Tree, also 10 Baum auf Englisch, wenn man so möchte. Und zwar ging es darum, dass Tentree es in kürzester Zeit geschafft hat, einen der beliebtesten bzw. meistgelikedesten Posts in der Geschichte von Instagram aufzustellen. Das mit über 15 Millionen Likes. Und das auch noch für eine gute Sache. Und zwar ging es darum, die Marke sozusagen zu pushen und die Mission bzw. die Aufgabe, mehr Bäume zu pflanzen, zu vermarkten bzw. die Leute darauf aufmerksam zu machen. Denn für 10 Likes, die dieser Post jeweils bekommen hat, wurde immer ein Baum gepflanzt. Und die Details dieser Geschichte könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal durchlesen. Ich möchte euch einfach nur auf diese Kampagne aufmerksam machen, wo mit dem geringsten Aufwand eigentlich, mit der simpelsten Idee und dem größtmöglichen Ergebnis sozusagen etwas Wundervolles bewegt wurde, auch noch für eine gute Sache. Deswegen schaut da auf jeden Fall rein und lasst euch davon inspirieren. Damit sind wir auch am Ende der allerersten Folge Me, Myself and Marketing, diesem neuen Format, das einmal monatlich erscheinen wird. Ich hoffe, die Fakten und Neuigkeiten, die ich euch hier präsentiert habe, waren interessant für euch. Sie gehen auf jeden Fall in eine andere Richtung als die Tipps und Tricks, die wir euch bis jetzt erteilt haben. Und ja, genau, ich möchte euch bitten, uns auf jeden Fall ein Feedback zu geben. Das heißt, ob ihr das Format gut findet, was ihr gut findet, ob ihr es schlecht findet, was ihr schlecht findet, ob ihr eventuell Verbesserungsvorschläge habt. Haut damit wirklich alles raus. Wir sind offen für eure Kritik, wir sind offen für eure Vorschläge und freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Im selben Atemzug möchte ich euch gerne auf unsere Internetseite aufmerksam machen, osmin.com. Schaut dort vorbei, unsere Blog-Einträge findet ihr dort. Schaut auch auf den sozialen Netzwerken vorbei, auf Instagram, auf Facebook. Macht euch ein Bild von unserer Arbeit, macht euch ein Bild von unserer Unternehmensphilosophie. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, vor allem ein heißes Wochenende. Und genießt die Zeit, wir hören uns.